Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zur vierten Folge in der Rubrik Let's Free. Und ich würde dich bitten, Björn, deinen äußerst schmackhaften und schaumigen Cappuccino nicht mehr so auf den Tisch abzustellen, dass man es auf dem Mikro hört. Ich habe es bewusst rausgeschnitten, klar, aber bitte nicht mehr den Tisch berühren, weil man das im Mikro hört. Hallo und herzlich willkommen, wie geht's dir, Björn? Schön, dass du hier mal wieder zu Gast bist.
Mir geht's Weltklasse. Ist einfach, ich freue mich unfassbar auf die Folge. Es ist Let's Free. Hm. Das heißt, einfach mal wieder drauf zulabern. Und auf der anderen Seite, wir haben uns natürlich dementsprechend auch vorbereitet, weil es ist ja auch wichtig, auch mal so ein bisschen Daten, Fakten zu hantieren. Und wird, glaube ich, ist wirklich sehr interessant. Also wir gehen da auf wirklich Unterschiedliches ein. Deswegen glaube ich, egal wie alt oder jung du bist, ist was für dich dabei. Vielleicht trifft es dich schneller, vielleicht trifft es dich auch weniger schnell, wenn wir jetzt gleich über das Thema der Rente dann sprechen dürfen. Flo, wie geht's dir denn?
Ich habe
sechs. Fühlst du schon direkt älter, weil
nein, wir
über Rente sprechen?
Gar nicht. Also das Älterfühlen und das auch als älter wahrgenommen werden, der Zug ist bei mir abgefahren. Ich hatte eine Zeit lang graue Haare, wo ich jeden Tag irgendwie einen Spruch abbekommen habe. Deswegen der Zug ist bei mir mal ganz schnell hier durch komplett Deutschland getourt bis nach Norwegen hoch. Also der Zug ist abgefahren. Ich habe 6 Stunden geschlafen.
Oh.
Ja, super wenig. Ich habe gestern noch Fußball gespielt. Also hatte spielen, bin dann um 22 Uhr oder so heimgekommen und lag dann noch relativ lange wach, Björn.
Oh,
und
ja.
Ich pack in die Story, warum ich wach lag, weil ich war kurz vor Einschlafen und dann, weißt du, was passiert ist?
Keine Ahnung, was war das denn?
Ja, ein Drecksviech in meinem Zimmer.
Ach, ich hatte einen Schnaken. So eine Mücke.
Ja, und der hat mich dann tatsächlich bis 1 Uhr wach gehalten.
Oh, und nicht gefunden?
Ja, doch, dann um 1 Uhr.
Okay.
Ich weiß, wie löst du es, wenn du so eine Stechmücke im Zimmer hast? Wie löst du es?
Licht an. Licht an, absuchen, bis ich die habe. Nein, das ist kein Scherz. Ich bin ein richtiger Mückenjäger. Ich gehe dann eine halbe Stunde auf Suche. Ist mir voll wurscht, bis ich das Viech habe. Und ich schüttel jeden Vorhang in diesem Zimmer aus, damit die verstecken sich da unter irgendwelchen Tischen. Ich bin aggressiv, was sowas angeht. Das ist jetzt kein Scherz. Nein, ich bin ein richtiger Killer, was sowas angeht. Okay. Eine wurscht, ich krieg die.
Okay, weißt du, was ich gemacht habe?
Geschlafen und dann um 1 Uhr geweckt zu werden, nee, weil sie in deinem Ohr war.
Nee, ich habe nicht geschlafen. Ich lag wie ein Hund mit meinem Handy in der Hand, lag ich unter der Bettdecke, nur den Kopf raus. Und dann habe ich immer gewartet, dann war ich ganz leise.
Was?
Hab dann, wenn er kam, habe ich die Taschenlampe angemacht und dann habe ich ihn gejagt. Ja, weil dann sehe ich ihn ja. Der sucht ja mich und dann sage ich so, ich schlag ihn mit den eigenen Waffen.
Okay. Ja, welche Methode findet ihr besser? Also das eine ist ja dieses Lauern, finde ich halt auch ein bisschen hinterhältiges, aber finde ich geil, die Taktik.
Ja, okay, aber
bei mir ist einfach nur eine Licht an und Vollgas. Aber. Hey,
also wir sprechen ja über Hinterhältigkeit bei Stechmücken, so wahrscheinlich das nutzloseste Insekt.
Oh, jetzt die machen gute Burger. Ja, es ist kein Scherz, du kannst aus Mücken Burger machen.
Ja, okay.
Und haben einen sehr guten Proteingehalt.
Ja, am Ende des Tages musst du sie töten. Am Ende des Tages musst du sie töten.
So, jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir von der Stechmücke zur Rente kommen. Vielleicht,
weiß ich auch nicht.
Geld ausgesaugt
ich darf, wird. Ich darf noch jemanden grüßen tatsächlich im Podcast. Ich hoffe, dass er die Folge hört.
Ja.
Ich wurde nämlich darum gebeten, dass wir mal über Fußball sprechen. Lieber Rafa?
Nee.
Gar keinen Fall. So, wir sprechen jetzt über Rente. Und in diesem Sinn spiele ich dir den Ball zu, Björn.
Ja, die Frage, die ich habe, ist Rente. Reicht sie? Und was machen wir nicht? Und ich würde vielleicht gleich mal mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten reinstarten. Und du, Flo, darfst natürlich ergänzen, vielleicht auch korrigieren. Weiß ich nicht, wir haben beide unterschiedlich recherchiert. Genau, also wir haben Gesamtkosten für das Thema der Rente 2024 von 408 Milliarden. Die Finanzierung daraus 2023, also ein Jahr zuvor, da haben wir sozusagen einen großen Teil an Beiträgen, die hier geleistet werden. Das war damals 289,6 Milliarden und Bundeszuschüsse waren es 84,3 Milliarden. 2024 wohlgemerkt sind die Bundeszuschüsse auf 116,3 Milliarden gestiegen. Die Anzahl der Rentenempfänger beläuft sich auf 22 Millionen Menschen und das sind Leistungen aus der gesetzlichen, privaten oder auch betrieblichen Rente. Und grundsätzlich 2024 waren 87,2% der Erwerbspersonen gesetzlich versichert, bedeutet 83,7% rentenversicherungspflichtig, also zum Beispiel ganz normal angestellte Personen, und 3,5% freiwillig Versicherte. So, damit würde ich vielleicht erstmal beginnen. Was weitere Daten?
Nee, ich habe tatsächlich Daten aus dem Jahr 2023, wie die Rentenversicherung vom Bundeshaushalt bezuschusst wurde. Mhm. Da lag die Zahl bei 112,4 Milliarden Euro. Davon waren ungefähr 54,2 Milliarden Euro direkter Bundeszuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung, ja, und etwa 14,6 Milliarden zusätzlicher Bundeszuschuss.
Also ihr seht, dass da auch ein großer Teil einfach mittlerweile auch schon dazugegeben werden muss. Das heißt, es trägt sich nicht das System. Das kann man jetzt schon sehen, dass es Stand jetzt sich schon nicht mehr trägt. Und sonst würde man diese Bundeszuschüsse überhaupt nicht benötigen. Spannend fand ich jetzt auch 2024, dass 29,3% der Frauen eine Rente unter 600 Euro bekommen.
Oh, da habe ich jetzt gar keine Zahlen dazu, oh ja, ehrlicherweise. Ja. Aber das ist sehr spannend, dass du es ansprichst.
Ja, ist, finde ich, vielleicht erstmal so ein erstes Thema, auf das wir eingehen können. Ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Hintergründe. Natürlich spielt auch hier einmal das Thema Arbeitszeit eine extreme Rolle. Mhm. Das Thema dann zu Hause auch bleiben.
Mutterschutz und...
Genau, ja, wenn man Kinder selber bekommt, ja, und Elternzeit nimmt, man kann sich das zwar anrechnen lassen, aber das ist auch nur zu einem bestimmten, ich sag mal, finanziellen Mehrwert, der dann rauskommt. Und es ist schon natürlich sehr, sehr spannend. Es wird bestimmt auch das ehemalige Rollenbild reinspielen, dass eher der Mann arbeitet, die Frau zu Hause ist. Wenn wir jetzt über die jetzigen Jahrgänge sprechen, die sozusagen in dieser Rente ja sind. Ich hoffe, das wird sich in Zukunft dann doch auch noch mehr anpassen. Was natürlich so ein Grundsatzthema ist, und das habe ich auch schon mal in den Finanzfolgen angesprochen, Flo, ist überhaupt das Thema Geld, wie darüber gedacht wird und auch darüber gesprochen wird. Und ich glaube, da entwickelt sich gerade eben etwas, was ich super positiv finde. Früher war es nur letztendlich so geregelt, dass... dass vor allem die Männer sich um das Geld auch gekümmert haben. Soweit ich weiß, das können wir vielleicht mal parallel googeln, durften Frauen nur ein Konto eröffnen mit der Zustimmung des Mannes. Das wäre mal interessant, wenn du das mal kurz parallel eingibst, ob ich mich jetzt da täusche oder auch nicht. Fakt aber, dass eben viele Frauen sich sozusagen auf ihre Männer da verlassen haben, was dieses ganze Thema angeht. Auch so allgemeine Glaubenssätze vorgeherrscht haben, dass auch Frauen mit dem Thema Anlegen überhaupt nichts zu tun haben. Und dementsprechend ist da leider die Quote, die überhaupt am Kapitalmarkt auch investiert sind, ist allgemein in Deutschland sehr niedrig und auch vor allem bei Frauen noch niedriger. Auch das Thema Unternehmertum zeichnen sich sehr klare Statistiken ab und hat in meinen Augen gar nichts damit zu tun, dass nicht Frauen auch super Unternehmerinnen sein können, sondern einfach, was auch vorgelebt wird und wie es so kommuniziert wird. Und hat ja auch so ein bisschen mit Thema Risiko eingehen zu tun. Flo.
Warum jetzt? Risiko eingehen?
Naja, was hast du beigebracht bekommen? Wie sehr bist du vielleicht auch von Fehlern auch geprägt? Und was wird dir auch zugetraut? Und wenn du von zu Hause aus das lernst, hey, du darfst ins Risiko reingehen, wirst du anders denken, als wenn du von zu Hause aus lernst, das eben nicht zu tun. Das wird natürlich auch auf Männer zu treffen. Aber ich denke, da ist schon ein gewisses Bild, wenn man das statistisch erheben würde, zu sehen.
Ja, also diese patriarchalischen Strukturen haben wir extrem. Und haben wir auch in der Finanzwelt oder beim Thema Finanzen seit 1977... Ja. Nach der Reform des Ehe- und Familienrechts dürfen Frauen selbstständig und ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes ein Konto eröffnen, da zuvor verheiratete Frauen nicht voll geschäftsfähig waren.
Ja, und das, also ganz ehrlich, was hast du gesagt, 1977?
Ja, das ist und schon das ist, krass. Ich glaube, das ist auch, also das darf man jetzt einfach nicht vergessen, nur weil hier steht 1977, ab dann durften sie es. Ja. Aber diese patriarchalischen Strukturen im Hintergrund arbeiten ja trotzdem in den Köpfen weiter. Das heißt, ich gehe davon aus, das ist jetzt meine Vermutung, dass dieser Zeitpunkt einfach trotzdem noch zwei, drei Jahre ist untertrieben, wahrscheinlich 10 Jahre gedauert hat, bis die ersten Frauen wirklich dann auch gesagt haben, okay, hey, ich kann das jetzt halt eröffnen und dementsprechend auch die neue Generation einfach erst, wenn die Eltern auch offen drüber gesprochen haben und gesagt haben, hey, du darfst als Frau ein Konto eröffnen, dann erst angefangen hat, sich mit Finanzen auseinanderzusetzen.
Du hast natürlich auch gewisse Abhängigkeiten, die ja auch mit reinspielen, darf man einfach nicht vergessen. Und auch das Thema Ehegattensplitting kann man schon auch differenzierter Steuer sehen, wo ja letztendlich die Person, die weniger verdient, häufig dann in die höhere Steuerklasse, weil es sich insgesamt lohnt, eintritt, was aber im Umkehreffekt zu natürlich dafür sorgt, dass einfach weniger auch dann in die Renten eingezahlt wird. Also es ist insgesamt schon sehr, sehr spannend und aus unterschiedlichen Strukturen sehr alarmierend. Aber ganz ehrlich, Flo, 600 Euro... Also versuch mal jetzt mit 600 Euro in Nürnberg, wir leben beide in Nürnberg, davon zu leben. Das ist ja, das ist eine Wohnung, die du dir dann leistest. Und
nicht
vielleicht,
mal.
Ja, also ja, häufig nicht mal. Es kommt natürlich darauf an, wo du dann lebst, aber jetzt, ja,
ja
es ist schon, ist schon knackig, würde ich behaupten.
So, ich liege jetzt halt hier meine als Vergleich, meinen Wohnungspreis. Ich habe eine Grundmiete von, ich glaube, 580 Euro.
Das ist kalt dann.
Kalt, da kommt noch Strom dazu, Internet.
Ja.
Und dementsprechend, ich wäre locker über den 600. Gut, es sind jetzt auch zwei Zimmer, 60 Quadratmeter, aber...
Ja, aber...
Nicht, es ist schon günstig dafür. Ja. Für Nürnberger Verhältnisse in der Wohnlage ist schon günstig, aber... Also, du hast ja kompletten Verzicht eigentlich auf Luxus. Du kannst dann auch nicht mal sagen, hey, du fährst in den Urlaub, sondern das sind wahrscheinlich nicht mal Lebenserhaltungskosten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Rente in, lass mich rechnen, 40, 45, 50 Jahren ist für mich, Inflation.
Dazu kommen wir später noch, aber ja, ja, also, total. Das ist sehr, sehr spannend. Aber da habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht, um mal so das Thema Inflation noch besser nachvollziehen zu können. Ich würde vielleicht mal weitermachen mit so ein paar Daten, Zahlen, Fakten. Es gibt Prognosen, dass 2030 1,5 Beitragszahler auf einen Rentner kommen. Das ist natürlich dann irgendwann sehr, sehr spannend. Das ist dann sehr knackig, irgendwann das Ganze auch natürlich zu tragen. Bedeutet letztendlich, diese Bundeszuschüsse werden in den nächsten Jahren weiter explodieren. Es funktioniert überhaupt nicht. Mit diesem System, wie es jetzt vorherrscht, wird das passieren. Das ist sehr absehbar. Dann reden wir haben sozusagen unterschiedliche Faktoren. Also man spricht eigentlich von drei Faktoren, die sozusagen auf die Höhe unserer Altersrente einwirken. Wir reden einmal über das Thema Demografie.
Darf ich anfangen? Darf ich einfach?
Ja, klar, wenn du
zum Thema genau, Demografie. Demografischer Wandel, super Thema. Und du hast es ja schon gesagt, dass 1,5 Rentenbeitragszahler auf einen Rentner in dem Fall kommen. Das ist in sehr vielen Industrieländern so, unter anderem auch in Deutschland, dass die Bevölkerung altert. Ursachen dafür relativ einfach sind steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten. Das heißt, in Folge haben wir weniger Erwerbstätige und diese müssen für mehr Rentner aufkommen. Das heißt, die Alterspyramide kippt. Wie wirkt sich das jetzt aufs Rentensystem aus? Man spricht zum Beispiel in Deutschland von einem gewissen Umlageverfahren. Das heißt, aktuelle Beitragszahler finanzieren die Renten der Älteren. Und wenn jetzt die Zahl der Beitragszahler sinkt und die Zahl der Rentenempfänger steigt, entsteht ein Finanzierungsproblem. Mögliche Folgen davon hast du gerade schon genannt. Steigende Rentenbeiträge, sinkendes Rentenniveau oder, und das da sprechen wir jetzt gerade in Deutschland drüber, eine längere Lebensarbeitszeit.
Ja, kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne noch auf das Thema demografische Zahlen nochmal eingehen, um das vielleicht noch prägnanter für euch zu machen. Vielleicht habt ihr diese ganzen Stammbäume, oh Gott.
Geografiebuch immer schön gewesen.
Ich meine, die Bevölkerungsstrukturen mal gesehen, auch grafisch aufbereitet. Ich habe es gerade im Vorliegen. Wir können das auch, glaube ich, ganz gut in der
Story oder in dem Beitrag. Ja.
2005, man darf ja immer überlegen, wer zahlt ein letztendlich. Das ist von dem Alter dann eben von 20 bis 65, 67, je nachdem, wann du eben in die Rente eintrittst. Wir hatten 2005 Alter von 20 bis 65 Jahren 61% Erwerbstätige sozusagen und im höheren Alter, also das Rentenalter betreffend, waren es 19%. Jetzt gehen wir auf 2030. Da sprechen wir sozusagen von den Erwerbstätigen, oder das sind logischerweise Prognosen, reden wir von 55%, also schon mal reduziert, und 29% an Rentnern. Und jetzt 2050, und da wird es schon sehr, sehr spannend, sprechen wir dann weiterhin von 52% in dem Sektor 20 bis 65 Jahre, aber 33% eben älter als, also in dem Fall Rentner. Und das ist eine satte Steigung, die da passiert ist von mehr als 10%. Also es ist, sind enorme Zahlen, die kommen. Und das sind Prognosen, die, das hat das Statistische Bundesamt rausgegeben. Also könnt ihr da auch nachsehen. ist alarmierend und zeigt jetzt, wie gesagt, Stand jetzt, wir können es nicht tragen. Ganz wichtig, also Stand jetzt, wir können es nicht zahlen, wir müssen es bezuschüssen. 10% mehr, kann man sich vorstellen, was hier passiert. Plus, dieses Problem geht ja noch weiter oder wird noch extremer, weil die Geburtenjahrgänge ja gering sind. Das heißt, natürlich ist dann der Blick auch auf eben dann von 0 bis 20 Jahre, das ist natürlich auch sehr spannend, darauf mal zu schauen. Und da kann man klar auch sehen, dass hier deutlich weniger Kinder auch zur Welt kommen.
Genau, vielleicht um auf die Bevölkerungszahl oder auf die Entwicklung da ganz kurz einzugehen. Zahlen aus den vergangenen Jahren. Wir haben 1955 circa 70 Millionen Einwohner in West- und Ostdeutschland zusammen gehabt. Nach der Wiedervereinigung 1990 haben wir 79 Millionen gehabt und heute 2025 circa 84 Millionen. Das heißt, leichter Anstieg trotz der niedrigen oder trotz der niedrigeren Geburtenraten, vor allem durch Zuwanderung. Die Geburtenentwicklung ist auch sehr, sehr spannend. Wir hatten zwischen 1955 und 1970 den sogenannten Babyboom. Da hatten wir einfach sehr hohe Geburtenraten, bis zu 2,5 Kinder pro Frau. Also das waren jetzt keine halben Kinder.
Die Boomer.
Ja, die Boomer tatsächlich. Ab 1970 hatten wir einen starken Rückgang und heute sind wir bei durchschnittlich circa 1,5 Kindern pro Frau. Die Folge, beziehungsweise die sehr starke und plötzliche Einbruch war der Pillenknick. Das heißt, die Anzahl der Geburten ist einfach zurückgegangen. Nächster Faktor, die Sterblichkeit und die Lebenserwartung. Wir haben einen sehr, sehr rapiden Anstieg der Lebenserwartung. 1955 wurden die Männer ca. 65 Jahre alt, die Frauen ca. 70. Wir sind jetzt im Jahr 2025 bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von Männern bei ca. 79 Jahren, bei Frauen ca. 83 Jahre. Hauptursachen dafür relativ einfach medizinischer Fortschritt und einfach bessere Lebensbedingungen. Und du hast es schon angesprochen, die Altersstrukturen. 1955 hatten wir die in Anführungszeichen klassische Pyramide. Das heißt, wir hatten viele junge Menschen, wenig alte Menschen. Heute haben wir eine Art Urnenform, das heißt weniger Kinder, viele ältere. Ja. Und die Prognose für das Jahr 2035 wird jeder vierte Mensch in Deutschland über 67 Jahre alt sein. Thema Zuwanderung noch ganz kurz. Ja. Ab den 1960er Jahren hatten wir eine sehr starke Gastarbeiterzuwanderung. In den 1990er Jahren Zuwanderung aus Osteuropa und durch Aussiedler. Seit 2015 starke Zuwanderung von Geflüchteten und Arbeitsmigranten. Und ehrlicherweise, ohne Migration würde die deutsche Bevölkerung schrumpfen. Ja. Also den Zuwachs, den wir haben, bekommen wir durch Arbeitsmigranten und Geflüchtete.
Das ist richtig und das, was du davor auch gesagt hast, dass natürlich die Menschen älter auch werden durch bessere medizinische Versorgung, durch besseren Lebensstandard, das spielt natürlich ins Thema Rentensystem auch nochmal rein. Und das kann man sich ja logischerweise denken, wenn die Menschen früher sterben, fallen sie in dem Moment nicht mehr bei dem Rentensystem ein. Wenn sie eben älter werden, dann bleiben die sozusagen länger auch bestehen. Bedeutet, das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Faktor, der darauf einwirkt. Ich habe ja von diesen drei Faktoren, um die Höhe unserer Altersrente, die sich darauf auswirken, zu besprechen. Wir hatten Demografie jetzt, Lohnentwicklung, also was passiert eben mit den Löhnen, stagnieren sie. Wir reden natürlich dann auch über einen gewissen Kaufkraftverlust aufgrund von Inflation. Dazu komme ich gleich noch, habe da zum Beispiel noch. Und das Thema Arbeitslosenquote, auch ganz spannend, weil natürlich die logischerweise keine Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen. Das Rentensystem, Flo, wurde 1957 geschaffen. Also ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, mit den Zahlen damals sinnvoll, kann man sagen. Nicht langfristig jetzt geblickt, aber zudem mit dem Wissensstand von damals. Offensichtlich hat sich es dann auch gut getragen oder war ein sinnvolles System, das auch geschaffen wurde. Es herrscht ja dieser Generationenvertrag vor. Mhm. Also bedeutet, die heute arbeitende Bevölkerung ernährt letztendlich die heutigen Rentner. Und wenn die junge Generation dann eben selbst einmal alt wird, dann sorgen letztendlich die nächste junge Generation für die werdenden Rentner dann sozusagen vor.
Wusstest du schon? Der Podcast Freiheit Leben bietet dir dein persönliches Coaching an.
Fühlst du dich hilflos? Kommst nicht weiter? Drehst dich irgendwie im Kreis und du weißt, etwas schlummert in dir? Bist du bereit, dein Leben lösungsorientiert und reflektiert in die Hand zu nehmen und egal was kommt, an dir zu arbeiten? Dann bist du genau richtig bei uns.
Schreib uns eine DM auf Instagram oder eine Mail an freiheitlebenjetzt@gmail.com. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Podcast Freiheit Leben und der weiteren Folge. 1 0 0 0 0 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Spannend hierbei, wir haben ja vorhin auch über das Thema Kinder bekommen, wie der Schnitt ist, gesprochen. Und hier gibt es auch noch mehr Daten, Zahlen, Fakten zu. Und zwar jeder Erwachsene bekommt im Schnitt nur noch 0,68 Kinder. Wir benötigen aber 1,05 Kinder pro Erwachsenen, um unsere Bevölkerung zu erhalten innerhalb Deutschlands. Wir reden dann von 1964 sind 1.357.304 Kinder geboren worden. 2014 waren es nur noch die Hälfte. Und für 2050 ist die Prognose angesetzt, dass nur noch 500.000 Kinder geboren werden. Also fast ein Drittel weniger. Das sind natürlich Zahlen, die sehr spannend sind. Genauso auch, warum werden überhaupt Kinder weniger geboren? Das ist ja auch eine spannende Frage, so in diesem ganzen Bezug. Letztendlich darf man einfach auch mal festhalten, dass Kinder teuer sind.
Ja.
Und das vergessen, glaube ich, viele, die sich darüber auch keine Gedanken machen. Sie kosten mindestens 100.000 Euro bis zum 18. Lebensjahr. Ich habe mal eine andere Podcast-Folge dazu gehört. Da waren die Zahlen bei 70.000 Euro. Das kommt natürlich extrem darauf an, sozusagen welchen Bildungsgrad du jetzt an den Tag legen möchtest. Also wie du unterstützen möchtest, Nachhilfe zahlst. Ich zum Beispiel durfte beim Internat sein. Studium kann auch mal privat finanziert werden. Also das kann sich ganz schön läppern. Also ich glaube, diese 70.000 ist auf jeden Fall Minimum anzusetzen. Ich glaube, die 100.000 sind schon realistischer, ehrlich gesagt.
Aber du kriegst auch Kindergeld.
Ah, ja, sorry, vergessen. Ja, natürlich. Für Beamte übrigens gar nicht mal so wenig. Also es bezieht sich nicht aufs erste Kind, ja, aber ab dem zweiten ist das kommt da ordentlich was zusammen. Das ist sehr spannend. Aber Beamte zahlen ja in die Rente nicht ein. Oh Gott, reden wir darüber später nochmal?
Wir können auch tatsächlich direkt darüber sprechen.
Nein, weil ich zu den Lösungsvorschlägen gerne später kommen möchte.
Okay.
Das war ein kleines Antriggern, um darüber nochmal später zu reden.
Aber es ist tatsächlich so, also ich komme aus einer Beamtenfamilie.
Oh ja,
und
ja,
das ich ist auch. Mit drei Kindern.
Ja.
Und dementsprechend, ich weiß, wie hoch da die Beträge sind. Also ich glaube, 250 Euro Kindergeld im Jahr.
Irgendwie so. Oh, bei Beamten ist es deutlich höher, musst du mal eingeben. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber gib mal ein. Beamte, zweites oder drittes Kind. Also das erste Kind, gib mal ein einfach, bevor ich jetzt hier Falsches im Podcast erzähle. Zum Thema, wir werden immer älter, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Lebenserwartung steigt alle 10 Jahre um circa 2 bis 2,5 Jahre. Auch sehr spannend. Und bedeutet, in 50 Jahren werden die Menschen im Schnitt 10 bis 12 Jahre älter sein.
Und darf ich reinstarten?
Ja.
Kindergeld.
Ja.
Für Bundesbeamte beträgt der Zuschlag für das zweite Kind beispielsweise 127,66 Euro im Monat. In Bayern ist er deutlich höher und hängt stark von der Ortsklasse des Wohnorts ab.
Geh mal auf Bayern ein, weil das wurde genannt im Podcast, aber bin ich jetzt mal gespannt.
Bayern und Baden-Württemberg.
Ja. Bayern, Baden-Württemberg gibt richtig Gas. Also was ich gut finde.
Das ist ja, also
das ist ja grundsätzlich gut. Was Gutes. Aber sag.
Für Beamte in Bayern gibt es für das zweite Kind zusätzlich zum regulären Kindergeld den Familienzuschlag, dessen Höhe von der jeweiligen Ortsklasse des Wohnorts abhängt. Ja. Dieser Zuschlag wird monatlich gezahlt und liegt zwischen, Obacht, Anstein, 446,7 Euro und 690,66 Euro. Stand 2023 für das zweite Kind, basierend auf den Daten von die Beamtenberater. Das Kindergeld selbst wird von der Familienkasse des Bundes gezahlt und ist seit 2025 einheitlich 255 Euro pro Kind, unabhängig von der Kinderanzahl.
Wie ist es ab dem dritten Kind? Weil da, glaube ich, geht es noch mal höher in Bayern. Aber mach mal Bayern.
Nee, niedriger tatsächlich.
Oh, okay.
Für ein drittes Kind beträgt dieser Zuschlag für Beamte in Bayern aktuell zwischen 436 und 505 Euro pro Monat.
Ja, und das kommt ja zusätzlich
das ist on crazy. Top.
Also
ja,
ist, okay. Ist eine spannende ist Summe. Da ist kann gut, sich aber. Kinder bekommen dann auch lohnen für Beamte. Also, Leute, wisst ihr Bescheid.
Ja, perfekt.
So, und Forscher glauben, dass jedes zweite Mädchen, das heute in Deutschland lebt, einmal 100 Jahre alt wird. Und das bezieht sich...
Einmal wäre auch blöd.
Ja, das bezieht sich auf die Geburtenjahrgänge ab 2004. Ist die Lebenserwartung steigt dann auf 103 Jahre und bei Jungen auf 99 Jahre. Also wir sehen, das steigt deutlich an. Altersquote, vielleicht darauf nochmal einzugehen, Flo, sagt dir das was? Weil sonst würde ich es einmal kurz erklären, was das bedeutet. Entschuldigung, Altersquote sage ich. Altersquotient, oh Gott, ganz egal.
Weder noch
erklären. Das lassen wir genauso drin, aber ich, ich beschreibe es jetzt. Es geht letztendlich darum, wie viele Personen in einem Land über 60 Jahre alt sind, pro 100 Menschen im Alter von 20 bis 60. Und es wird 2050 im Vergleich zu heute wahrscheinlich 2,4-mal so viele Menschen über 60 geben als 20 bis 60-Jährige. Also bedeutet einfach nur das Verhältnis sozusagen zwischen Rentner und Rentnerinnen und Erwerbstätigen.
Ja, also bei mir ist das Thema Riesterrente noch aufgeploppt, als ich mich informiert habe.
Ja.
Und ich habe ehrlicherweise, man hat es gehört,
ja.
Aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Vielleicht da nochmal ganz kurz Facts.
Ja.
Die Riester-Rente wurde 2002 von der Regierung Schröder, benannt nach dem Arbeitsminister Walter Riester, eingeführt. Das Ziel war, die sinkende gesetzliche Rente durch eine staatlich geförderte private Altersvorsorge auszugleichen. Der Hintergrund war die Absenkung des Rentenniveaus im Umlagesystem. Wie funktioniert das, beziehungsweise was war die Funktionsweise der Riester-Rente? Man schließt einen Riester-Vertrag ab, zum Beispiel Rentenversicherung, Banksparplan, Fondssparplan. Man zahlt regelmäßig Beiträge ein und der Staat fördert mit. Die Grundzulage liegt bei 175 Euro jährlich pro Person, die Kinderzulage bis zu 300 Euro pro Kind jährlich, abhängig vom Geburtsjahr. Zusätzlich steuerliche Vorteile waren folgende: Es gab einen Sonderausgabenabzug bis maximal 2100 Euro pro Jahr. Wer kann riestern? Vor allem Privatversicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung können riestern, auch Beamte und bestimmte Gruppen von Ehepartnern und Selbstständige nur, wenn sie über den Ehepartner mittelbar förderberechtigt sind. Die Leistungen der Riester-Rente, also das, was am Ende dann quasi das Ziel ist, ist die Auszahlung meist ab dem 62. Lebensjahr als monatliche Zusatzrente, die Kapitalauszahlung von bis zu 30% zu Rentenbeginn möglich und die lebenslange Rentenzahlung ist garantiert, auch wenn man sehr alt wird.
Genau. Also Kritik? Kritik. Willst du Kritik vorlesen?
Ich kann gerne.
Ergänzt sich.
Brutal kompliziertes System mit unfassbar vielen Regeln und Bedingungen. Ja. Ich habe mich versucht einzulesen.
Ja.
Ja, hätte ich wahrscheinlich Doktorarbeit drüber schreiben können. Also wirklich geil, also ganz übel, wer sich damit auseinander.
Mal. Bitte? Auf den Punkt. Warum funktioniert das nicht?
Also, wir haben unfassbar hohe Kosten. Ja. Verwaltungskosten, Provisionskosten. Ja. Dementsprechend werden auch die Rendite geschmälert. Geringverdiener profitieren oft kaum davon, wenn sie nicht durchgängig einzahlen. Und die Renten müssen in der Auszahlungsphase voll versteuert werden.
Ja.
Spricht dann von nachgelagerten Besteuerungen.
Das ist aber grundsätzlich ein Vorteil. Also das ist, klar, klingt jetzt negativ, aber es ist grundsätzlich ein Vorteil, weil du sozusagen im Prozess nicht besteuert wirst. Oder Steuervorteile hast, weil du sozusagen das alles hinten rausschiebst und dadurch aufgrund des Zinseszinseffekt ist sowas eher sinnvoller oder auch besser, als zu einem deutlich späteren Zeitpunkt erst dann besteuert zu werden, grundsätzlich betrachtet. Also es ist grundsätzlich, ich sag mal, was ist problematisch an dem Thema Riester-Rente, ist, dass es dir sozusagen generieren muss, dass du eben einen Pflichtanteil bekommst, dass du Auszahlungen bekommst, hat dazu geführt, dass sie in unterschiedliche Assetklassen gar nicht erst hineingehen können, weil sie dieses Risiko nicht eingehen können. Bedeutet wiederum, dass du dadurch Rendite verloren hast, weil du dieses Risiko nicht gehen kannst. Und dadurch ist sozusagen allein die jährliche Rendite sehr eingeschränkt und du kannst gar nicht über diesen hohen Betrag, du kannst überhaupt über keinen hohen prozentuellen Anteil, kommst du gar nicht hinaus. Dementsprechend, du kannst das Risiko nicht gehen, du hast hohe Verwaltungskosten und dementsprechend kommt wenig raus. Wo sich aber so etwas lohnen kann, ist bei Menschen, die sehr wenig verdienen. Da kann sich sowas lohnen sogar, weil du sozusagen dann diese steuerlichen Vorteile hast und dann lohnt sich das. Aber das ist sehr, sehr kleiner Anteil, ist jetzt hier übrigens auch keine Anlageberatung. Wer eine Riester-Rente hat und davon viel hält, kann er gerne machen. Aber
darf ich reinschreiben? keine Anlageberatung.
Ja. Let's cash. Ja. Und dementsprechend, ja, in den meisten Fällen lohnt sich es einfach nicht. Das darf man sehr ehrlich sagen. Da gibt es einfach deutlich bessere Anlageklassen. Ich wollte nochmal auf das Thema Altersquotient eingehen.
Ja, stimmt.
Okay. Wir haben ja hier drüber gesprochen, eben mit diesen 20- bis 60-Jährigen, die sozusagen vorsorgen für die Rentnerinnen und Rentner oder 20 bis 65 Jahre. Spannend ist ja hierbei, wir vergessen ja eines. Wir reden ja hier von 20 jetzt bis 65. Was ist denn mit den Frührentnern? Und was ist zum Beispiel mit welchen, die einfach eine längere Ausbildung genießen durften, sei es durch ein Studium? Mhm. Wenn wir jetzt realistisch sind, ich weiß nicht, wie viele mit 20 ihr Studium abgeschlossen haben und dann sofort das Arbeiten beginnen. Ob das überhaupt funktioniert. Du machst dein Abitur mit 18, dann hast du in der Regel 3 Jahre oder 19. Studiengang. Wenn du super
mittlerweile
durchziehst.
Mittlerweile 19, weil mit G9 wieder.
Ah, stimmt. Okay, also 19, 18.
Bist du sehr wahrscheinlich 19. wieder 19.
Das heißt, 20 ist eigentlich auch nicht realistisch, sondern da gehen auch nochmal Jahre verloren. Bedeutet, die ganzen Einzahler, die kommen ja auch erst zum späteren Zeitpunkt noch dazu. Also das darf man auch nochmal bei diesen ganzen Statistiken nochmal bedenken. Das heißt, noch weniger Einzahler haben wir eigentlich im Real Fact. Ich wollte noch mal was zum Thema Generationsvertrag sagen. Mhm. Wo es keinen Vertrag gibt, kann man sich letztendlich auch nicht auf einen Vertrag berufen. Der Generationsvertrag ist eine reine Fiktion, ist ein Mythos. Weil es existiert kein offizieller Vertrag darüber. Bedeutet keinerlei rechtliche Grundlage. Bedeutet im Umkehrschluss eigentlich, dass du selber da draußen auch keinen Anspruch auf eine bestimmte Rente hast. Und das ist ganz gleich, was die Rentenversicherung, die Politiker dir erzählen, weil dasselbe hat auch neulich eben ein deutsches Gericht bestätigt. Es existiert offiziell keine rechtliche Grundlage über dieses Thema. Und das ist schon etwas, Flo, was mich länger beschäftigt zu diesem Thema. Weißt du, weil die jüngere Generation, auch wir jetzt betroffen, ich glaube, darüber auch viel zu wenig sich Gedanken macht und eigentlich in ein System reinkommt, was sehr, sehr unfair uns gegenüber ist. Wir wissen, wir müssen unser Leben lang arbeiten für eine Rente, die nicht existieren wird. Das wissen wir. Das ist unfair. Und ich frage mich, wann kommt der Punkt, dass irgendwann junge Generationen aufstehen und sagen, wenn, hey, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Rechtlich nochmal hätten wir sogar Anspruch darauf, einfach zu sagen, nö, wir zahlen euch nicht. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ob das jetzt fair ist, sei jetzt komplett dahingestellt. Aber ich möchte mal klar machen, wo wir uns befinden, weil wir natürlich auch über dieses politische Spektrum sprechen dürfen. Wir haben ja jetzt auch anhand der Zahlen ja festgestellt, wir reden über das Thema Babyboomer, die einfach sehr, sehr groß sind, die natürlich auch irgendwo gerade eben so die größte politische, ja, wahrscheinlich Zustimmung bekommen. Warum? Parteien wollen ja letztendlich viele Stimmen bekommen. An wen gehen sie? Natürlich da, wo sie am meisten Stimmen finden können. Das ist halt diese Generation. Und es geht jetzt hier gar nicht darum, irgendwie die Generation Babyboom irgendwie schlecht darzustellen. Das möchte ich überhaupt nicht, weil das steht mir einfach nicht zu. Und ich finde, dass da auch sehr, sehr viel sehr Gutes auch geleistet wurde. Also es geht hier überhaupt nicht um eine Leistungsbewertung. Es geht hier rein um diesen Fact, dass man eben jetzt reingeboren wird als junge Generation und einfach weiß, du wirst nichts bekommen. Du wirst dein Leben lang arbeiten, du kriegst nichts raus. Und dazu gehen wir später noch mehr drauf ein. Wie gehst du denn damit um? Hast du vielleicht auch welche um dich herum, die selber da auch sagen, nee, ich werde dagegen vorgehen? Oder wird das einfach ignoriert? Also ich persönlich habe das Gefühl, dass es einfach wegignoriert wird. Ja, oder weil viele dann vielleicht auch doch eher einen freundschaftlichen Stil, glaube ich, zu ihren Eltern leben, dass gar nicht so ein Thema überhaupt mal aufkommt und darüber gar nicht gesprochen wird.
Ja, ehrlicherweise, das ist jetzt bei mir persönlich gar nicht der Fall. Also mein Papa war verbeamtet, hat jetzt dementsprechend Pension, meine Mutter ist selbstständig, dementsprechend, also ja, das sind ja die zwei Sonderklassen, sage ich jetzt mal, die prägnanten Sonderklassen. Nichtsdestotrotz, ich merke es in meinem Umfeld trotzdem nicht. Also ich würde eher tendieren und sagen, dass es wegignoriert wird.
Vielleicht auch sich gar nicht drüber Gedanken gemacht wird.
Ja,
wollten wir auch mal drüber sprechen, warum wird sich eigentlich nicht Gedanken gemacht? Vielleicht davor erstmal die Inflation zahlen, um noch mehr diese Auswirkungen zu bekommen. Um das, glaube ich, noch besser zu verstehen, Flo.
Ja.
Und dann können wir nochmal auf die Frage eingehen. Wir reden, oder das Ziel ist ja, bei einer jährlichen Inflation bei circa 2% zu sein oder zu bleiben. Grundsätzlich die Inflationsrate, die schwankt, kann teilweise eben auch höher sein, wie jetzt in den letzten Jahren. Aber ich bin jetzt mal nett, ich gehe jetzt einfach mal nur von 2% aus. Jetzt gehen wir mal von einer Person aus, die startet jetzt das Arbeiten dann, hat das Studium gemacht, startet dann meinetwegen dann ein bisschen später, 25 Jahre, 27, wie auch immer. 2% jährliche Inflation bedeutet in 40 Jahren einen Kaufkraftverlust von 55%. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du jetzt sogar gut für dich vorgesorgt hast und eine Rente bekommst, die übrigens versteuert wird, von 2000 Euro bekommst, bedeutet das letztendlich in realer Kaufkraft, kriegst du 900 Euro. 900 Euro. Und das ist enorm. Das ist einfach enorm, wenn man sich auch vorstellt, wie dieses System aufgebaut ist. Das kann nicht, es kann einfach nicht funktionieren. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Wenn man diese Zahlen alle hört und weiß, was mich ärgert, Flo, und da werde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen emotional, dass darüber nicht gesprochen wird. Und vor allem, dass der jungen Generation nicht einfach mal wirklich ehrlich ins Gesicht gesagt wird, hey, übrigens, die Renten, die reichen nicht. Es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Hinten und vorne nicht. Unser System, das wir geschaffen haben, dass wir seit Jahren einfach genauso weitermachen, uns total egal ist, weil ihr nicht unsere Wähler seid, die uns jetzt etwas bringen, das ist uns einfach egal. Ja, aber einfach genau mal ehrlich. Warum wird das nicht gesagt? Ich verstehe es nicht. Weil sich vielleicht auch nicht Gedanken gemacht wird.
Sind wir wieder da? Das glaube ich. Das glaube ich eher weniger. Ich würde tatsächlich wirklich sagen, dass so ein Hauptgrund ist, welche Wählerstruktur wir einfach in Deutschland vorherrschen haben. Und die älteren Menschen stellen eben gerade so den größten Wähleranteil in Deutschland dar. Und dementsprechend vermeiden es die Parteien auch, die Gruppen halt direkt zu belasten. Und das machst du ja automatisch mit einer Rentenreform.
Da wirst du auch nur verlieren. Du wirst auch nur verlieren bei dem Thema.
Ja, aber ehrlicherweise.
Du nimmst ja Wohlstand weg. Also es ist klar, du wirst irgendwo wirst du mal bedienen dürfen, wie auch immer das ganze System aussieht.
Ja, aber ehrlicherweise, wie denkt die Politik? Die Politik denkt relativ kurzfristig. Klar. Um Wahlen zu gewinnen, um Wähler zu bekommen, um am Ende des Tages Macht zu haben in Deutschland. Und wenn das jetzt irgendein Politiker hört, werden wir vielleicht auch gecancelt. Es kann ja auch alles passieren so. Aber am Ende ist es so.
Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, also wenn das jetzt ein Politiker hört, ihr seid herzlich eingeladen, wer auch immer, schreibt uns gerne. Herzlich eingeladen zu der Folge hier. Und dann können wir gerne über das Thema Rentensystem sprechen und auch gerne darüber sprechen, warum nichts gemacht wurde.
Ja, also zu der Folge seid ihr nicht eingeladen, aber zur nächsten dann.
Ja.
Hey, ich schnell gerne. Einen Gast plötzlich wirklich? Hier reinbekommen. Ich kenne sogar Politiker. Innen. Kenne ich. Kann ich mal anfragen.
Also, wer dazu Stellung nehmen möchte, warum nichts getan wird und warum das nicht so klar ausgesprochen wird, ich würde mich freuen. Herzlich eingeladen. Freue ich mich sehr. Können wir gerne drüber sprechen. Wir vertreten so ein bisschen auch die jüngere Generation. Mal gucken, Naja. Gut vorbereiten. Zum Thema Gedanken machen der jungen Generation. So ist mein Bild der Wahrnehmung, wobei das täuscht jetzt auch ein bisschen, weil die Aktienquote sehr wohl höher mittlerweile ist und deutlich angestiegen ist. Also bedeutet, und vor allem auch bei jungen Menschen, also ich glaube, sehr wohl wird das auch verstanden. Es wird jetzt mehr und mehr auch in ETFs ja auch investiert, in breit gestreute Fonds, allgemein auch in das Thema Aktien, weil man einfach gemerkt hat, das funktioniert, das schafft eben auch dann diese Rendite, um selber eben vorzusorgen. Und das kann man auch belegen anhand von Zahlen. Auf der anderen Seite fällt mir trotzdem auf, wie wenig dann darüber nachgedacht wird. Wir haben auch über das Thema Schuldenquote ja mal gesprochen. Und wenn jemand so viel Schulden hat in einem sehr jungen Alter, wie soll er dann vorsorgen? Und die Zahlen sind ja enorm, was wir für ein Thema Verschuldung auch haben. Und das ist für mich irgendwo so ein gegenspieliges Produkt, sag ich mal, Flo. Wir haben auch mal uns die Frage gestellt im Vorfeld, die Kritik am freiheitlichen System. Und das, finde ich, passt sehr, sehr gut genau dazu. Freiheitliches System geht ja letztendlich hin, du sorgst komplett für dich selber vor, der Staat soll sich raushalten. Das haben wir ja im Grunde jetzt eigentlich. Weil wir wissen, der Staat offensichtlich schafft es nicht, für uns vorzusorgen. Bedeutet im Umkehrschluss, die Verantwortung liegt jetzt bei der einzelnen Person. Ich bin Befürworter zum Thema der Verantwortung und auch Thema Freiheit und selber für sich vorzusorgen. Offensichtlich. Auf der anderen Seite sehe ich aber einen ganz kritischen Bereich. Ich habe nämlich im Kopf, das größte Thema beim Thema Anlegen ist, du darfst darüber Wissen erhalten und darüber darf gesprochen werden. Bedeutet, ihr jetzt, die diesen Podcast regelmäßig hört, ihr habt dieses Wissen bekommen. Jetzt könnt ihr handeln. Vielleicht hat der ein oder andere auch Eltern gehabt, die darüber sprechen können. Vielleicht auch im Bekanntenkreis, die euch beigebracht haben, wie man Geld anlegen kann. Aber was ist mit denjenigen, die vielleicht nicht diesen Podcast hören, die nicht die Möglichkeit haben, sich aufgrund von anderen Faktoren einfach mit anderen Dingen beschäftigen?
Zugang zu finanzieller Bildung.
Ja, was ist mit diesen Personen? Und die gehen unter. Das ist doch die entscheidende Frage. Was passiert mit diesen Personen? Es wird in der Schule nicht drüber gesprochen, über das Thema Geld. Das haben wir auch noch als Frage. Was passiert? Und die gehen unter in diesem freiheitlichen System. Was mich einfach wirklich irgendwo auch sauer macht, ist, dass dieses freiheitliche System jetzt eigentlich schon vorherrscht, aber vielen das gar nicht klar ist. Und deswegen kann ich wirklich nur ganz dringend darauf hinweisen, teilt auch gerne diese Folge. Ist eine längere Folge, ich weiß, aber ich glaube, es steckt so viel drin, um vielleicht dieses Ausmaß einfach nochmal klar zu machen. Wir reden Und das möchte ich klar so formulieren, wir reden von Massenaltersarmut. Das wird passieren.
Wenn es so weiterläuft.
Wenn es so weiterläuft. Und deswegen macht mich dieses Thema schon auch irgendwo sehr emotional, weil ich einfach ganz viele Menschen sehe. Flo, ich kriege einfach zu viel, ehrlich gesagt, wenn ich Menschen da sehe, die alte Menschen, die dann wirklich von Mülltonne zu Mülltonne gehen und Flaschen sammeln sehe. Und die Anzahl wird noch höher werden. Das macht, es macht was mit mir. Ich finde das nicht schön. Ich weiß natürlich nicht, was die Person für sich gemacht hat, wie sie gelebt hat, wie sie vorgesorgt hat. Das ist schon richtig. Und trotzdem irgendwo schlägt dann vielleicht doch noch ein gewisser menschlicher Teil in mir, der sich damit beschäftigen möchte und nicht wegschauen möchte.
Ja, so sehr schön formuliert, da schlägt vielleicht doch noch ein bisschen menschlicher Teil, also crazy. Ich weiß nicht, dich macht es wahrscheinlich eher sauer und wütend. Mich trifft es schon immer. Also sehr nicht auf diese negative Emotion, sondern einfach auf diese Traurigkeit, wo ich mir denke, das ist krass, dass jemand dieses Leben leben muss. Und ja, da hast du völlig recht, ich weiß nicht, wie der vorher gelebt hat. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Thema, wo ich einfach sage, das ist super schwierig auch mit anzusehen. Und ja, es wird kommen, leider. Es wird auch in einer sehr hohen Zahl kommen, wenn es so weitergeht. Und dann, haben wir den Salat.
Weißt du, was da natürlich auch reinspielt, ist natürlich auch dieses Extremum zwischen, ich sag mal, wenn wir jetzt soziologisch auch denken, die Spanne zwischen arm und reich wird genau dadurch noch weiter auseinandergehen, und zwar extrem auseinandergehen. Und das ist extrem gefährlich, auch politisch gesehen.
Ja, voll.
Extrem gefährlich. Und es geht mir gar nicht darum, welche Partei dann gewinnt oder welche nicht. Ich sehe hier Armut, und das ist sehr klar, und das kann man aus der Historie komplett durchsehen. Wirkliche Armut, Hunger, das sorgt für Aufruhen, und zwar für richtige Aufruhen. Und deswegen nimmt mich dieses Thema auch mit, weil ich es einfach als viel wichtiger erachte und denke, das sollte viel größeren Rahmen eigentlich bekommen. Und man sollte dafür dringend dafür eintreten, weil einfach diese Folgen enorm sind. Nicht jetzt. Und darum geht ja dieses Thema. Es wird immer weiter nach hinten geschoben von den Personen, die vielleicht sich damit nicht beschäftigen wollen. Die sagen, ach, das wird schon irgendwie. Die Politik schafft es schon irgendwie. Von den Politikern, die selber sagen, ach, vielleicht die nächste Regierung oder die Regierung in 40 Jahren, die hat das Problem. Und das macht mich, nimmt mich schon irgendwo auch mit.
Naja, ihr kennt das Ganze ja schon. Jetzt kommt die Werbung und ja. Oder Bella kommt, also
hallo. Lass mich mal gerade in meinem kreativen Moment sein, bitte.
Bist du in deinen 5 Minuten?
Ich bin absolut in meinen 5 Minuten.
Kannst du eine Werbeunterbrechung jetzt aufnehmen?
Das übergebe ich dir jetzt.
Okay, also, ihr merkt gerade schon, Bella hat unfassbar viel Energie, unfassbar viel Power und ein unfassbar warmes und großes Herz. Deswegen checkt gerne mal auf Instagram ab, Balance Body by Bella. Und dann vielen Dank, Bella, dass du da warst. Bella? Bella? Naja, einfach gegangen. Die 5 Minuten halt. Man kennt's. Gut, dann 1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
Genau, wir reden jetzt mal über so Thema Einkommen bzw. Vermögensverteilung in Deutschland,
ja.
Schere zwischen Arm und Reich.
Ja.
In Deutschland grundsätzlich ist das Einkommen ungleich verteilt. Das reichste 10% der Haushalte erzielt rund 1/4 aller Einkommen und das ärmste 10% hat nur sehr geringe Einnahmen, oft auf Hartz IV oder Bürgergeldniveau. Reallöhne stiegen in den letzten Jahrzehnten für Besserverdiener stärker als für Geringverdiener. Und so prekäre Beschäftigungen wie beispielsweise Minijobs, befristete Verträge, Teilzeit verstärken natürlich die Ungleichheit. Sprechen wir über das Thema Vermögen. Die Unterschiede sind beim Thema Vermögen noch extremer. Die reichsten 10% besitzen mehr als 60% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt kaum oder gar kein Vermögen. Und das ist durch Kapitalbesitz und Immobilienbesitz stark ungleich verteilt. Plus Thema Erbschaft. verstärkt natürlich diese Ungleichheit weiter. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Seit den 1990er Jahren haben wir eine zunehmende Spreizung durch Globalisierung, Digitalisierung und Finanzmarktentwicklung. Mitte der 2000er hat sich das Ganze relativ stabilisiert, aber keine deutliche Verringerung. Und jetzt sprechen wir auch über Corona oder über die Inflation, was einfach Krisenzeiten darstellt. Geringverdiener leiden in dieser Zeit stärker, während Wohlhabende oft sogar davon profitieren. Beispielsweise durch steigende Aktienkurse und Immobilienwerte. Was hat das Ganze zur Folge? Du hast es schon angeteasert. Wir haben brutal große und markante soziale Spannungen. Wir haben geringere Aufstiegschancen. Wir haben, und das ist ein Riesenfaktor, den man definitiv nicht unterschätzen darf, wir haben unterschiedliche Lebensstandards. Und was bedeutet Lebensstandards? Das heißt nicht, dass du dir die Avocado für 2,30 Euro kaufen kannst und nicht die für 1,85 Euro nehmen musst, sondern das bedeutet Bildung, Gesundheit, Wohnen. Alles, was du in deinem Alltag hast, gehört zu deinem Lebensstandard. Und der unterscheidet sich zwischen den Maximalvermögenden und den Minimalvermögenden extrem. Und das geht immer weiter auseinander. Plus, wir haben eine extreme Gefahr an politischer Polarisierung. Und das merken wir jetzt gerade schon, die Vorstufen. Es ist noch nicht extrem, aber es geht dahin, dass wir eine wahnsinnige Spaltung in diesem Land erleben, weil einfach politisch polarisiert wird.
Wir sehen gerade eben das Extremum, nicht bei uns in Deutschland, jetzt in den USA. Wir sehen den Mord an Kirk. Grauenvoll, ehrlich gesagt. Ich find's einfach nur schrecklich. In dem Fall offiziell soll es ja ein Demokrat auch sein. Ich find's wirklich schlimm, von einer Person, die frei ihre Meinung äußert, dafür einsteht, in Diskussionen reinzugehen und das Ganze dann in Gewalt endet. Und das besorgt einen schon, darf man schon so sagen. Ich möchte noch auf das Thema natürlich dieser Ungleichverteilung hingehen. Das ist kein einfaches Thema, möchte ich sehr klar auch formulieren an dieser Stelle. Und da wiederum, das wird ja hergegangen, warum wird da nichts getan? Einfachste jetzt, wenn man diese ganzen Zahlen hört, naja, mache ich halt Steuererhöhung. Okay, gut. Jetzt versuche ich mal eine andere Perspektive auch zum Thema Steuererhöhung zu geben. Steuererhöhung führt jetzt auch für den Bundeshaushalt im ersten Jahr natürlich logischerweise für mehr Steuereinnahmen. Langfristig gesehen schädigt das aber ein Wirtschaftswachstum. Heißt, man kann hier auch aus unterschiedlichen Statistiken herauslesen, dass eigentlich eine Steuersenkung im ersten Jahr weniger Einnahmen bringt, aber langfristig gesehen mehr Einnahmen für den Staat, weil wiederum das Wirtschaftswachstum angekurbelt wird. So, jetzt hast du das Thema Erbschaftssteuer zum Beispiel oder Erbschaft angesprochen, da reden wir über das Thema Erbschaftssteuer. Wie haben vermögende Menschen ihr Vermögen? Die Annahme ist ja, wenn man das alles jetzt hört, die hätten es einfach auf dem Konto rumliegen. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall.
Immobilien, Aktien, ja, Landflächen,
und auch, Pipapo. Ja, das ist so eine Thematik, die hergenommen wird. Und auf der anderen Seite, wir reden auch sehr stark von Unternehmerinnen und Unternehmern. Das heißt hier im Unternehmen. Und ihr Vermögen wird auch anhand von dem Unternehmen gemessen. So, wenn man jetzt das groß besteuert und sagt, boah, komm, 50% hauen wir mal weg. Was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass Jobs gekündigt werden in dem Unternehmen. Das passiert. Wenn wir da weiter, und wer sorgt letztendlich für die meisten Steuereinnahmen auch in unserem Land? Das sind, und so hart es jetzt ist, das sind letztendlich diejenigen, die auch das meiste Geld irgendwo auch bei uns machen und das meiste Geld bewegen. Nämlich genau die. Und die werden dann häufig weniger, weil die natürlich Finanzstrukturen geschaffen haben, die weniger besteuert werden. Auch mit, wie gesagt, Unternehmensanteilen. Und trotzdem fahren wir extreme Gefahr, wenn wir jetzt mit diesen Steuern immer weiter nach oben gehen, dass die Spaltung noch größer wird. Weil was passiert? Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen sich irgendwann, naja, dann verlagere ich halt meinen Standort weg aus Deutschland, weil sich's lohnt. Weil andere Länder das nämlich auch verstehen. So, und das ist, ich sag mal, es geht mir gar nicht darum, jetzt eine Position einzunehmen, sondern einfach die andere Seite zu zeigen, die du jetzt beschrieben hast. Weil dieses System ist extrem gefährlich und gar nicht so einfach zu lösen, weil du so viele Perspektiven innerhalb dieses ganzen Themas hast. Auch das Thema Vermögen. Wie wird was besteuert? Zum Beispiel, du hast enorme Steuerlasten auch auf Immobilien in Bayern, weil da die Preise auch von Wohnungen extrem gestiegen sind. Da wird sozusagen der Vermögenswert hergenommen und dann sozusagen besteuert. Wenn du in ein anderes Bundesland schaust, wo die Vermögenswerte eigentlich eben nicht sich so entwickelt haben, kriegst du nicht diese hohen Steuern. Das heißt, wir reden hier nicht immer auch nur von den Reichsten, sondern eben auch von Niedrigen. So, jetzt sind wir sehr im Thema Steuer drin, das ist aber ein anderes Thema. Ich möchte vielleicht mal auf Lösungsmodelle hinaus, Flo. Thema Rente, um das auch anzugehen und besser zu machen. Ich habe mir selber vier aufgeschrieben. Ich bin gespannt, was du jetzt noch hast. Aktuell Aktivrente. Ganz neu, jetzt auch beschlossen worden von der Schwarz-Roten Koalition, plant diese ab dem 01.01.26 einzuführen. Es geht letztendlich darum, dass Rentner einen monatlichen Freibetrag von 2000 Euro haben. Und das ermutigt letztendlich danach, oder das ist das Ziel, nach Renteneintritt eben weiter zu arbeiten.
Ja, weiß ich nicht.
Ich finde es grundsätzlich, ich finde es eine gute Idee, bin ich ehrlich, weil ich persönlich überhaupt nichts von einem Rentenalter halte. Also das ist so eine Grundsatzhaltung. Also ich habe für mich nicht dieses, ich will mit 67 Jahren in die Rente gehen. Das ist meine Arbeit, wo ich hinarbeite. Ich werde mein Leben lang arbeiten. Ich hoffe, dass ich es natürlich kann, logischerweise. Auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass es diesen steuerlichen Freibetrag auch gibt. Und das wird in meinen Augen auch dazu führen, es zwangsmäßig, weil viele nicht vorgesorgt haben, dass sie das machen müssen. Die andere Frage ist natürlich auch, ob Unternehmen dann bereit sind, jemanden in dem Alter zu dir zu nehmen, weiter zu beschäftigen. Das wird eine Frage werden. In welchen Umfang das Ganze auch sein wird. Ich glaube, das kommt dann sehr individuell drauf an. Weitere Gedanken von deiner Seite? Du hast gesagt, du findest es nicht gut. Warum?
Nochmal, was finde ich nicht gut?
Die Aktivrente.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Ich habe gesagt, ich finde es, ich denke jetzt, oder ich versetze mich jetzt einfach mal in die Lage von dem, was, oder aufgrund dessen, was kommuniziert wird und was meine persönliche Aufnehmung und Wahrnehmung davon ist. Es wird ja schon mehr oder weniger dir an die Hand gelegt, hey, du arbeitest dein ganzes Leben lang, bis du 67 bist und dann gehst du in den Ruhestand oder in die Rente oder in die Pension, je nachdem. Ja. Wenn ich jetzt also meine Wahrnehmung beschreiben müsste, wie es in Deutschland ist, arbeiten sehr viele Menschen nicht, weil sie sehr viel Spaß daran haben, sondern weil sie arbeiten müssen. Ja. Und dann sage ich, ey, dann gönne ich es den Menschen, wenn sie mit 67 sagen können, sie arbeiten nicht mehr.
Aber das können sie ja theoretisch. Sie müssen ja nicht. Es ist ja nur ein Anreiz, mehr zu arbeiten.
Ja, es ist ein Anreiz.
Wenn natürlich dieses Rentensystem nicht so konzipiert wäre, wie es ist. Also eigentlich ist es so ein indirekter
und genau,
Zwang, wenn man so möchte.
Und genau
vielleicht nicht jetzt Punkt. Sofort, aber in 40 Jahren, wenn du dann halt 600 Euro Rente bekommst oder 900 Euro an realer Kaufkraft, dann reden wir, ja, dann ist es doch ein Zwang mehr dahinter.
Und genau da ist der Punkt. Und also ich bin schon der Meinung, und da gehe ich auch mit bei dir, dass du auch, wenn du über 60, über 70 bist, noch gute Arbeit leisten kannst, wenn du in einem Bereich bist, der dir extrem viel Spaß macht.
Das kommt wahrscheinlich auch auf den Bereich drauf
an. Das ist genau der große Faktor. Es gibt
Bereiche, wo du sehr schwer körperlich gearbeitet hast, die dann sozusagen nur das gelernt haben. Und da ist es dann schwierig, dann mal zu sagen, naja,
arbeite mal mit 75 bitte noch auf dem Bau.
Exakt.
So ein ganz klassisches Beispiel, also soll jetzt nicht irgendwie irgendwen diffamieren.
Naja, aber um einfach das noch, ich sag mal, klarer darzustellen. Ja, das kommt dann extrem natürlich auf die Branche drauf an, ja, total.
Und das ist
eine Benachteiligung also für die natürlich.
Genau, ja, in welcher Branche kannst du über 70 noch arbeiten?
Ja.
Welche Branche erfüllt dich dann auch so in dem Alter? Wo ist der Arbeitsaufwand eventuell nicht so hoch? Weil das dürfen wir auch bedenken, wenn du in diesem Alter kognitiv, körperlich eventuell schon abgebaut hast, was kommen kann, dann ist es schwierig. Ja. Also so sehe ich das. Aber im Endeffekt, wenn du einen Bereich hast, dann stehst du halt mit 85 noch auf dem Platz.
So. Also ich finde es insgesamt, total. Also ich finde es insgesamt, ich finde es eine gute Sache, darf ich schon sagen. Also ich bin Befürworter von dem Ganzen, weil ich trotzdem da diese Freiwilligkeit drin sehe, natürlich aber auch jetzt mit meinen eigenen Konditionen eben, dass ich natürlich vorgesorgt habe. Und das ist vielleicht dann ein Unterschied dann zu anderen, die dann sich gezwungen sehen. Vielleicht zum Zweiten, und da sind wir in diesem Pflichtmodell drin, das Rentenalter einfach nach oben ziehen. Das hast du vorhin, glaube ich, auch mal vorgelesen. Da kam auch der Vorschlag aus der Politik eben, das festzulegen. Also das Alter von 67, das ist jetzt ja auch angestiegen. Es war ja bei 65, steigt jetzt mehr und mehr an. Eben bedeutet, es gehen jetzt letztendlich Rentenalter, aktuelle eben schrittweise bis Jahr 2031 eben auf 67 Jahre angehoben. Das kann man natürlich auch noch weitermachen. Auch mit der Begründung wird ja hergegangen, dass man einfach länger lebt. Statistisch hatten wir es ja auch schon gesehen. Dann einfach gesagt, naja, dann arbeiten wir alle verpflichtend bis 70. Da finde ich wiederum jetzt das Modell davor. Mit dieser Aktivrente finde ich deutlich besser, weil da sozusagen trotzdem diese Freiwilligkeit dahinter ist und das andere ist natürlich ein Pflichtmodell. Und ich stelle mir halt wirklich die Frage, was passiert mit denjenigen, die halt körperlich einfach schwer gearbeitet haben und das nicht mehr können. Und da wird dann irgendein Sozialsystem dann einspringen dürfen, weil das dann eben deutliche Frührentner sein werden und dementsprechend lange dann irgendwo zusätzlich bezuschusst würden oder werden dürfen, weil einfach die Frührente dann wahrscheinlich dann auch nicht ausreichen wird. Also das sehe ich persönlich kommen, wenn man sowas machen würde. Und das ganze Thema ist ja, das Gesamtsystem, das wird ja dadurch nicht besser. Also ist ja nicht so, dass man dann sagt, naja, machen wir halt bis 70 und dann ist es gelöst. Was machst denn du, wenn es in den nächsten Jahren dann wieder so weiterläuft? Dann einfach, naja, machen wir halt mal bis 75 und irgendwann ist aber das menschliche Alter begrenzt. Also gut, ich habe jetzt keine Zukunftsprognose, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir irgendwann... Wir
werden alle zu Cyborgs.
Mehr. Ja, keine Ahnung. Aber mit zumindest unserem heutigen
Wissensstand. Was passiert denn dann aber?
Oh ja, dann brauchen wir auf jeden Fall ein anderes Rennsystem, weil sonst wird es sehr teuer.
Ja, und so, ich glaube, dann brauchen wir auch nochmal eine weitere Folge.
Ja, was man natürlich machen kann, und das ist vielleicht auch, was du ja auch vorhin angesprochen hast, was auch meine Eltern als Beamte eben nicht getroffen hat, zum Thema, oder mein Papa als Beamter, mehr Beitragszahler einbeziehen. Zum Beispiel, da gab es auch die Vorschläge, selbstständige Beamte, dass man das als Pflichtmodell macht, bekommst mehr Einnahmen natürlich raus. Frage, ob das natürlich dann wiederum fair ist dann. Ab wann machst du das Ganze? Wann ist der Punkt, dass du dann selber sagst, ach übrigens, liebe Beamte, keine Pension. Ihr zahlt jetzt auch bitte in die Rentenversicherung ein, die nicht reichen wird, die sich darauf ja auch verlassen. Selbstständige, die bewusst eben nicht, also ich persönlich als Selbstständiger, das ist auch ein Anreiz für mich, in die Selbstständigkeit natürlich reinzugehen, eben rauszukommen aus der Rentenversicherung, weil das in meinen Augen einfach nur Geld ist, das einfach nur abfließt, ohne dass irgendwas da rauskommt. Bin ich ganz ehrlich, sehe ich im Thema Selbstständigkeit natürlich sehr spannend. Man darf natürlich dann selber für sich vorsorgen, aber wenn du das tust, ist es einfach in meinen Augen aktuell mit dem jetzigen Wissen und Stand deutlich besser aus einer Rentenversicherung rauszugehen.
Ja, vielleicht darf man noch ganz kurz ansprechen, wie so die Regel ist mit Selbstständigen und auch mit Beamten. In Deutschland ist es so, dass es für Selbstständige keine generelle Pflicht ist, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Ja. Viele Selbstständige müssen ihre Altersvorsorge daher oder dürfen ihre Altersvorsorge daher eigenständig regeln. Das heißt private oder betriebliche Vorsorge. Es gibt auch pflichtversicherte Selbstständige.
Ja,
das betrifft aber nur
3,5% hatten wir jetzt.
Genau, das betrifft aber nur bestimmte Berufsgruppen, beispielsweise Handwerker, Lehrer und Erzieher, wenn sie ohne eigene Angestellte arbeiten, Pflegepersonen, Künstler und Publizisten.
Weitere Lösung, Flo.
Kann ich noch ganz kurz über die Beamten sprechen?
Oh ja, bitte über die Beamten.
Ja, liebe Grüße an meinen Papa und an deinen Papa. Beamte stehen...
Sag jetzt nichts Falsches, sonst
nein, sag ich
haben,
nicht.
Wir, haben wir einen Shitstorm nach der Folge.
Nein, sind ja nur Fakten. Warum sind ja nur Fakten? Was soll ich dir sagen? Beamte stehen in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zum Staat. Sie erhalten keine gesetzliche Rente, sondern im Alter Pensionen, das heißt die Beamtenversorgung. Diese Pension wird direkt aus Steuermitteln finanziert. Während der Dienstzeit haben sie allerdings keine Beiträge. Beamte zahlen keine Rentenversicherungsbeiträge, dafür haben sie in der Regel auch kein Anrecht auf Leistungen der deutschen Rentenversicherung. Mhm. Das heißt, die Altersversorgung erfolgt über die staatliche Beamtenversorgung plus Beihilfe im Krankheitsfall. Wie unterscheidet sich das jetzt zur gesetzlichen Rente? In der Pension orientiert sich diese am letzten Gehalt und beträgt maximal ca. 71,75% des letzten Grundgehalts. Ja. Die gesetzliche Rente orientiert sich an den eingezahlten Beiträgen und den erworbenen Entgeltpunkten.
Ja.
Das heißt, Pensionen sind im Durchschnitt deutlich höher als gesetzliche Renten. Ausnahme? Beamte, die vor ihrer Vorbeamtung sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, haben Ansprüche aus der Rentenversicherung für diese Zeit und bei einem Wechsel aus dem Beamtenstatus in die Privatwirtschaft entstehen ebenfalls Rentenansprüche. So, jetzt hat. Wir kommen langsam zum Schluss, Björn.
Ja, weil ich will unbedingt noch ein deutlich sinnvolleres Modell vorstellen.
Stell vor, Mann.
Das auch nachweislich funktioniert. Es geht um den Pensionsfonds, den staatlichen Pensionsfonds von Norwegen. Wer das nicht weiß, also der, ich nehme mal einen Wikipedia-Artikel hier mal her.
So, ja, der immer staatliche, eine gute Quelle.
Gute Quelle. Jetzt in Referat, Uni durchgesagt.
Referat war immer,
oder
es wurde immer gesagt,
Wikipedia, du darfst nicht hinschreiben.
Du darfst Wikipedia, darfst du verwenden, aber darfst halt nicht in der Quelle
angeben. Aber nicht in der Quelle angeben, einfach die Quellen unten rauskopieren.
Ja klar.
Okay, also der staatliche Pensionsfonds des Königreichs Norwegen ist einer der größten Staatsfonds der Welt. Mit dem Fonds sollen die staatlichen Öleinnahmen investiert werden, um für die Zeit vorzusorgen, in der die Erdölreserven der Nordsee zur Neige gehen. 2016 war Norwegen der 11. größte Erdölexporteur der Welt und letztendlich, das geht jetzt um die Förderung. Das wird wieder spannend, am 19. September 2017 wurde erstmal die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten. Zum 30. September 2024 belief sich das verwaltete Vermögen auf, jetzt anschnallen, ich mache wieder den Anschnaller, gut, 18,87 Billionen norwegische Kronen. Das sind rund 1,6 Billionen Euro. oder rund 290.000 Euro pro Einwohner. Und die haben einen Aktienanteil von 71,4%, Anleihenanteil von 26,8% und sie sind letztendlich dieser Strategie dann treu geblieben und auch ein kleiner Anteil in Immobilien. Da unten Thema Rendite wollte ich noch drauf eingehen. Der Fonds investiert seit 1968 auch in Aktien und hat in den 20 Jahren seither im Schnitt eine höhere jährliche Rendite als der deutsche Leitzins DAX erzielt. Der Fonds hat zwischen dem 1. Januar 1998 und dem Ende des ersten Halbjahres 2024 eine jährliche Rendite von 6,3% erzielt. Ja, der Rest ist jetzt... Wir reden hier von einem Aktienkonstrukt, das letztendlich geschaffen wurde, um sozusagen dann für die Renten vorzusorgen. Und was ich einfach spannend finde, dass wir reden von 1998, also ist schon ein bisschen her, dass das Ganze begonnen hat. Und ich sehe hier einfach einen riesen Weg. Ich fand den Vorschlag damals von Christian Lindner sehr, sehr sinnvoll auch, dass man auch da hineingeht, das Thema Aktien eben angehen. Und das ist leider jetzt mit dem neuen Regierungswechsel komplett untergerutscht. Darüber wird gar nicht mehr gesprochen. Ich sehe da einfach ehrlich gesagt den allerbesten und einfachsten Weg. Ich habe ja dieses Dilemma dieser freiheitlichen Perspektive schon beschrieben. Ich halte sehr viel davon, aber weil ich auch weiß, wie ich vorgehe, für diejenigen, die es einfach nicht erfahren haben, ist das ein Problem. Das heißt, es braucht irgendwo eine Instanz, die das auffängt und das in meinen Augen sollte der Staat sein. Und das Einfachste ist einfach, über das Thema Aktien auch mal zu sprechen. Und klar, wir haben jetzt einen ganz geringen Anreiz jetzt von der CDU, CSU hier mit diesen, mit den 10 Euro beginnt. Ist ein Schritt, bin ich ehrlich, aber es ist nicht ansatzweise ausreichend. Und deswegen kann ich erstmal nach draußen geben, sorgt für euch vor, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt. Wir haben in Finanzfolgen ja auch schon darüber gesprochen. Und vor allem jetzt auch an Politiker und Politiker. Politikerinnen und Politiker. So, jetzt besser. Ganz ehrlich, ja, natürlich, ihr werdet irgendwo auch verlieren. Auf der anderen Seite, aus langfristiger Perspektive macht es einfach Sinn. Und da darfst du halt richtig reingehen. Und mit hohen Beträgen, damit das auch irgendwann sich rentieren wird. Aber ja, du wirst irgendwo dann Absprüche machen dürfen, müssen. Und das wird nicht jedem passen. Ich weiß, dieses Dilemma, vor dem stehen wir. Die Frage ist natürlich, zu welchen Kosten und welche Kosten das langfristig bedeutet.
Ja, ich beende jetzt an dieser Stelle die Folge, wenn es für dich in Ordnung ist. Es war 1:10 wahrscheinlich, wenn wir es runterschneiden, knapp 1 Stunde. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Björn. Vielen, vielen Dank, dass wir über die Rente gesprochen haben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Folge an euch da draußen. Gerne teilen, gerne auch in eurem Umfeld. Auch vor allem an die jüngere Generation schicken. Und ja, dann sage ich euch da draußen bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen und schau in den Sternenhimmel. Macht's gut und ciao.
Ciao.